ARD.
Und du hast jetzt Sachen angesprochen, ne? Du hast zum Beispiel gesagt, ja, ich sehe da irgendwie Schüler, die gehen mir auf den Keks. Ne? Damit bist du im Grunde schon als Lehrer in der Bewertung. Ne? Du sagst, es ist gut oder schlecht, es geht mir auf den Keks, es nervt mich. Und es lohnt sich, dahinter zu spüren, was genau für ein Gefühl hast du gerade.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute geht es unter anderem um bindungsorientierte Erziehung und die Frage, wie man den Bedürfnissen von Kindern gerecht werden kann, ohne sie unter Druck zu setzen oder ständig zu sanktionieren. Katja Saalfrank ist Familienberaterin mit eigener Praxis, Buchautorin des Spiegel-Bestsellers Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung und Podcasterin des Podcasts Familienrat mit Katja Saalfrank, dessen Co-Moderator ich selbst seit einiger Zeit bin. Liebe Katja, schön, dass du hier mal in einem ganz anderen Podcast bei mir bist.
Hallo und guten Tag, lieber Bob.
Liebe Katja, eines deiner Bücher habe ich gerade schon erwähnt. Du hast aber auch ein anderes geschrieben, das heißt Kindheit ohne Strafen. Mhm. Und das ist natürlich auch gerade für Schule relevant. Sind Strafen grundsätzlich schlecht?
Also Strafen haben bestimmte Mechanismen, die dazu führen können, dass Kinder, also kleine Menschen, junge Menschen, die noch kein ausgereiftes Nervensystem haben, in ihrer Entwicklung gestoppt werden oder dass Umwege stattfinden. Und sie sind unter Umständen nicht nur nicht entwicklungsfördernd, sondern letztlich kann es sein, je nachdem, welche Mechanismen da genau greifen, dass sie eher eine Entwicklung behindern und dass dann eben der Selbstwert sich nicht entwickeln kann, nicht so entwickeln kann, dass Kinder keine guten Beziehungsbotschaften bekommen und wenn wir über Beziehungen sprechen, dann eben vor allen Dingen auch, dass eben die Beziehung belastet wird und es weniger um ein Miteinander geht als um ein Gegeneinander. Und das muss man sich eben überlegen. Insofern würde ich immer wieder sagen, aus bindungs- und beziehungsorientierter Sicht, also wenn es um Verbindung geht und um die Qualität von Verbindung plus eben auch einer Beziehung, die tragfähig sein soll, wo Konflikte wertschätzend geklärt werden können, dann sind Strafen grundsätzlich schlecht, schwierig, ja, belastend eher.
Kannst du konkrete Beispiele für Situationen mal beschreiben, richtig, die so typischerweise in eine Strafe münden und die, wie du gerade gesagt hast, so eine Entwicklung durchaus hemmen können?
Es gibt ganz viele Situationen, da kennst du ja, also als Vater und sicher auch als Lehrender, ja, viel mehr als ich. Ne? Ich habe ja, meine Kinder sind groß und ich höre das sozusagen auch dann aus dem Kontext in meiner Eltern- und Familienberatungspraxis und in dem therapeutischen Umfeld. Aber was für mich ein sehr schwieriges System ist, was ja auf Sanktionen setzt, ist zum Beispiel das Ampelsystem, was in vielen Schulen angewandt wird und wo es eben darum geht, das Verhalten von Kindern und Jugendlichen anzupassen an ein Verhalten, was eben den Erwachsenen entgegenkommt, wo sie vermeintlich Unterricht machen können. Wir wissen ja heute alle, dass Lernen auch was mit Vertrauen zu tun hat, mit Wohlfühlen, dass dann das Gelernte sich auch mehr verankert, dass Freude mit dabei sein sollte. Wir wissen, dass Kinder über Beziehungen lernen, über eine konstruktive Beziehung lernen. Und da habe ich mir das Ampelsystem genauer angeguckt und festgestellt, dass es auch auf vielen Homepages in den Konzepten der Schulen sozusagen auch nach außen hin kommuniziert wird. Also es ist mitnichten so, dass ja wir irgendwie uns dessen bewusst zu sein scheinen, dass es eigentlich entwicklungsgegenläufig ist. Das Ampelsystem besteht aus drei Farben, rot, gelb oder orange und grün. Und grün ist sozusagen, man ist im grünen Bereich, man verhält sich so, man ist still, man arbeitet mit. Und dann gibt es eben den orangen Bereich, wo eben man schon reingeraten kann, wenn man dazwischen redet, wenn man ja sich eben nicht so verhält, wie das für den Unterricht, für den ruhigen, gut ablaufenden Unterricht, für ein von Erwachsenen gewünschtes Verhalten passend ist. Und dann gibt es den roten Bereich, in den man reinrutscht. der dann zu unterschiedlichen Sachen führt. Also das ist eben, also das System besteht aus diesen drei Bereichen, in die Kinder reinrutschen. Und wie das dann sozusagen gelebt wird, ist dann oft an den Schulen auch unterschiedlich. Die Schulen, die ich jetzt recherchiert habe, da ist es ja eben relativ ähnlich, dass Kinder zum Beispiel dann im orangen Bereich eine Verwarnung bekommen oder die Eltern werden informiert, dass das Kind sich nicht entsprechend verhält. Und bei dem roten Bereich müssen sie dann den Raum verlassen, müssen sich abholen lassen, dürfen sogar teilweise, also gibt es dann auch eine Suspendierung. Und das ist etwas, was auch öffentlich dann stattfindet, also in vielen Systemen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, ist es so, dass dann auch die Namen eben aufgeschrieben werden, dass es Namenskärtchen gibt, die alle im grünen Bereich sind und dann rutschen die eben nach oben. Und das ist ja schon so ein bisschen was auch wie eine Beschämung, ein öffentlicher Pranger. Aus dem Mittelalter kennen wir das, ne? Hat viel mit Scham und mit Beschämung dann auch zu tun und eben mit einer Sanktion. Und das ist eben dann ein Regelsystem, was nicht nur eine Regel beinhaltet, du musst dich so verhalten, wie wir das wollen, sondern was eben auch dann den Unterricht regelt, das Verhalten regelt. Mhm. Ja.
Ich kenne es selber nicht. Ich bin auf das Ampelsystem ehrlich gesagt gekommen, weil mich Leute selber angeschrieben haben und gesagt haben, kannst du da mal Stellung zu beziehen? Und da habe ich das gar nicht richtig gekannt. Insofern ist das gut, dass du das in diesem Kontext und deiner Expertise nochmal erklärst. Du sprichst ja von bindungs- und beziehungsorientiertem Handeln. Ich frage jetzt mal ganz naiv. Eine Beziehung hat man ja sowieso immer, auch wenn sie schlecht ist. Also ich habe auch eine Beziehung, wenn ich sage, wenn du das noch einmal sagst, kriegst du eine 5. Also sozusagen das für mich Schlimmste, was man machen könnte. Ja, Sanktionen und dann auch noch mit Noten um sich schmeißen und so weiter. Wie verstehst du eine solche Bindungs- und Beziehungsorientierung im Umgang von Erwachsenen und Kindern?
Also bindungs- und beziehungsorientiert ist eine Kombination von bestimmten Perspektiven. Deswegen, es gibt ja viele Begriffe in diesem Bereich. Ne? Es gibt, du hast schon gesagt, es gibt bindungsorientiert, es gibt beziehungsorientiert, es gibt ja auch bindungsorientierte Erziehung. Ja, also für mich ist es immer wichtig, auch tatsächlich in präzise da Worte zu finden für das, worum es geht. Und deswegen habe ich für mich tatsächlich eine Form von Pädagogik entwickelt, die eben bindungs- und beziehungsorientiert für mich bedeutet. Und das heißt, dass eben bestimmte Dinge nicht nur aus der bindungsorientierten Perspektive interpretiert werden, sondern dass es tatsächlich aktiv darum geht, bestimmte Aspekte zu verbinden miteinander. Also Bindung in Klammern Verbindung. Also der erste Schritt, wenn ich Dinge verbinde, verstehe ich ja mehr. Ich verknüpfe bestimmte Bereiche miteinander, woraus dann wieder eine Erkenntnis folgt. Und wenn ich weiß das, dann kann ich im nächsten Schritt, und das ist dann beziehungsorientiert, eben nicht erziehungsorientiert, sondern beziehungsorientiert, schauen, was ist der nächste konstruktive Schritt in der Beziehung zu meinem Kind, zum Schüler, zur Schülerin, der jetzt konstruktiv ist im Sinne von dem, was unsere Beziehung eigentlich beschreibt. Und das ist ja ein anderes Ziel jetzt beim Lehrer und bei der Lehrerin als bei den Eltern, ja, unter Umständen.
Kannst du ein Beispiel für so eine Verbindung geben?
Ja, also wenn zum Beispiel ein Kind sich, ich sag jetzt mal, bei den Hausaufgaben verweigert, ja, dann könnte man jetzt sagen, wenn du jetzt nicht die Hausaufgaben machst, dann darfst du nicht mehr rausgehen, du kriegst das Handy weggenommen, du darfst kein Fernsehen schauen, ja. Mal unabhängig davon, dass natürlich ein Konflikt, der eigentlich in der Schule stattfindet, denn warum möchte ein Kind Hausaufgaben nicht machen? Da gibt's ja sehr viele unterschiedliche Gründe. Häufig hat es tatsächlich auch was mit dem Fach zu tun, hat es was mit der Atmosphäre in der Schule zu tun, hat es was mit Überforderung zu tun, wie auch immer. Und jetzt können wir entweder auf der Verhaltensebene agieren, also wenn dann, nehme ich dir etwas weg, wenn du nicht dann. Oder ich kann mit dem Kind in ein Gespräch gehen, ich kann erstmal versuchen, Dinge zu verstehen. Ich kann zum Beispiel verstehen, je nachdem wie alt das Kind ist, dass das Kind in einer bestimmten Entwicklungsphase ist. Ja, also Schule findet ja in der großen Lebensspanne statt bei Kindern, also 5, 6, ne, Grundschule, bis dann eben unter Umständen, heute ist es ein bisschen verkürzter, als es bei uns damals war, weil immer früher die Kinder eingeschult werden und auch teilweise Schulzeiten verkürzt wurden. Aber die sind auf jeden Fall so bis 17, 18, ja, dann auch in der Schule. Und zu verstehen erstmal, in welcher Lebensphase Kinder sind. Also ein Kind, was zum Beispiel ein Jugendlicher, der mit 14 einen Teil der Hausaufgaben verweigert oder Hausaufgaben verweigert, kann was ganz anderes dahinter liegen als ein Kind, was gerade in die Schule gekommen ist. Und ich habe das ganz häufig, dass eben ja im September wird häufig eingeschult und dann spätestens zu den Herbstferien ist meine Praxis voll, weil die Eltern sagen, das Kind hat sich wahnsinnig gefreut auf die Schule und jetzt verweigert es alles. Und sich da erstmal zu orientieren und zu sagen, das ist aber auch ein Wechsel. Also das ist ein Wechsel von dem einen System, von der Kita in die Schule. Das ist ein ganz anderes System. Es gibt nicht mehr diese Bezugspersonen, die die Kinder noch hatten, wenn es gut lief, ja, in der Kita, wo es eben auch, ja, fast, also ich will es jetzt nicht so glorifizieren, aber in der Kita ist es ja schon erstmal ein leistungsfreier Raum, auch wenn die Kinder da eine hohe Anpassungsleistung vollbringen müssen. In der Schule geht es dann um ganz andere Dinge. Das heißt, da müssen Kinder sich umstellen. Dann kann man sich nochmal klar machen, dass die Kinder auch von der Kleinkindphase in die Wackelzahnpubertät kommen. Das heißt, es ist die Vorbereitung auf das, was dann später beginnt, nach dem 11., 12. Lebensjahr, wo dann tatsächlich eine Ablösungsphase beginnt, wo die Kinder anfangen, sich zu orientieren, Werte in Frage stellen, eine Identität suchen, sich experimentieren, in eine weitere Autonomie kommen. Und diese Vorbereitungsphase ist die Wackelzahnpubertät. Das heißt, die Kinder verlieren Zähne. Auch körperlich passiert da eine ganze Menge. Es passiert emotional etwas, nämlich dass sie sich behaupten müssen in einem ganz neuen Umfeld, dass sie selbstständig Freundschaften knüpfen, dass sie sich, ja, dass sie Anerkennung suchen über eine Leistung im Grunde, ja, sich ganz anders wahrnehmen. Also da passiert auf der Ich-Ebene ganz viel. Und du merkst schon, dass da auf Ebenen wie körperlich, emotional, seelisch, kognitiv passiert auch eine ganze Menge. Die Kinder fangen mehr an zu abstrahieren. Das gehört mit zum Schuleintritt, sonst würde das gar nicht funktionieren. Mhm. Ja, sie fangen mehr an zu antizipieren. Also was passiert, wenn ich, auch wenn sie da noch nicht sicher drauf zugreifen können, das sind kognitive Entwicklungen. Und sie assoziieren mehr, also sie entwickeln mehr Bilder im Kopf, alles das, was sie im Kleinkindalter noch nicht können. Und das ist ein Schwellenübertritt, der eben auch nicht linear verläuft auf diesen ganzen unterschiedlichen Ebenen, sondern der eben individuell verläuft und wo man sich sehr genau angucken kann, was ist mit Kind 1, was ist mit Kind 2 und was liegt jetzt eigentlich hinter diesem Verhalten. Und wenn wir das uns dann angeschaut haben und so ein bisschen verknüpft haben, dann kommt meistens noch eine private Situation, eine persönliche Situation dazu, dass zum Beispiel ein Geschwisterkind geboren wurde oder dass es einen Umzug gab oder dass es einen besonders schönen Urlaub gab oder dass, keine Ahnung, also es gibt so viele verschiedene Konstellationen und so viele unterschiedliche Entwicklungen auf unterschiedlichen Ebenen und dann gibt es so viele unterschiedliche Lehrer und Lehrerinnen und so viele unterschiedliche Formen in dem System sich zu bewegen. Also du merkst, das erstmal besser zu verstehen, um dann zu gucken, macht es jetzt Sinn, mit dem Lehrer und der Lehrerin zu sprechen? Macht es Sinn, mit dem Kind irgendwie zu schauen, was braucht das Kind, um mehr Interesse nochmal an den Hausaufgaben zu entwickeln? Oder ist es einfach auch total nachvollziehbar für uns, dass das Kind an der Stelle sagt, ist mir alles zu viel, Verweigerung, Überforderung, kriege ich gerade nicht hin, wo kann ich Druck rausnehmen? Ja, und das ist dann eben der zweite Schritt in der Beziehung zum Kind zu gucken, was ist da jetzt konstruktiv. Mhm. Das heißt, es besteht im Grunde immer aus zwei Arbeitsschritten, wenn man so will, diese Perspektive erstmal zu verstehen, worum es geht, entwicklungspsychologisch zu schauen, auch im Außen zu gucken, welche Entwicklungen gibt es bei uns persönlich, wie ist das Kind beschaffen. Eltern kennen ja ihr Kind in der Regel am besten und dann eben zu gucken, wie kann man Entlastung auch schaffen. Und dabei geht es nicht darum, dem Kind übers Köpfchen zu streichen und zu sagen, du musst keine Hausaufgaben machen, sondern es geht wirklich darum, es erstmal besser zu verstehen und dann mit dem Kind gemeinsam zu schauen, wie können wir es irgendwie lösen. Und gibt auch Situationen, wo einfach, es ist jetzt noch eine weitere Sache in meinen Kursen, arbeite ich auch viel auf der wissenschaftlichen Ebene. Und da gibt tatsächlich Studien, die auch belegen, dass eben Hausaufgaben bis zur 8. Klasse eigentlich gar nicht hilfreich sind, weil die Kinder mit der Schule an sich schon so belastet sind und so weiter. Ne? Also könnte man sich auch fragen, warum besteht die Schule weiterhin darauf, oder es gibt ja auch schon Schulen, die das verändern, Hausaufgaben als riesengroßen Konfliktpunkt immer wieder noch mit da reinzubringen. Ja.
Die Art und Weise des Umgangs hat ja viel mit Kommunikation zu tun. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne mal reinhören in eine Folge von Das Wissen vom 3.1.2020, in dem es um die sogenannte gewaltfreie Kommunikation geht. Hören wir mal rein.
Wir schauen, was eigentlich der andere da, was der andere da gefühlt hat und was er so bedrückend fand.
Dass man halt sich klar machen kann, was man will, ohne richtig zu schreien und loszubrüllen. Also, dass man das halt so machen kann, dass man sich gut versteht.
Soziales Lernen in der Reinhardswald-Grundschule in Berlin-Kreuzberg.
Hör mal auf! Ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe.
Ja, aber ich will jetzt wissen, warum du es gemacht hast. Das ist wirklich blöd.
Es tut mir leid, ich konnte nur 8 Kinder anlernen. Und da blieb mir halt nichts anderes übrig.
Lilly ist nicht gekommen, dann hättest du mich wirklich einladen können.
Ja, ich habe Lilly die Einladung geschrieben und einen Tag vorher wurde das erst klar. Stopp mal, ich brauche mal ganz kurz meine Ruhe. Ich komme gleich wieder.
Nee.
Kannst du mich jetzt meine Ruhe lassen?
Man fühlt sich halt in den anderen rein und dann sagt man meistens zu sich im Inneren Stopp und sagt, ich komme gleich wieder und klär den Streit auch, damit der andere weiß, der kommt wieder und nicht denkt, der haut jetzt ab. Dann muss man auch sagen zu sich, was hab ich gemacht und nicht nur, was hat er gemacht. Und dann auch mal denken, was man selber für Fehler gemacht hat und die dann dafür sich irgendwie entschuldigen und das mit dem nicht mehr zu machen und halt hoffentlich gar keine Gewalt mehr einzusetzen.
Im Rollenspiel üben die Kinder, was sie im Alltag schnell entzweit. Die verpatzte Geburtstagseinladung, der verschwundene Ball, ein böses Wort oder eine Hänselei in der Pause. Einmal in der Woche im Fach Soziales Lernen bekommen die Kinder Zeit, solche Situationen zu analysieren. Was ist wirklich geschehen? Was fühlen und was brauchen beide am Konflikt Beteiligten? Wie soll die Sache weitergehen? Statt schnell zu sagen, du bist nicht mehr mein Freund, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, lernen sie hier eine Pause zwischen Auslöser und Reaktion zu setzen und sich gegenseitig besser zu verstehen.
Hier geht es ja gerade darum, dass die Kinder die Sichtweise des anderen verstehen können, um dann eben in die Kommunikation zu gehen. Das heißt, das ist auch unter den Kindern so. Wir haben jetzt aber gerade auch darüber gesprochen, dass man als Erwachsener im Sinne einer Verbindung zunächst einmal wahrnimmt, worum es geht und dann mit dem Kind ins Gespräch darüber kommt, wo möglicherweise die Ursachen für ein bestimmtes Verhalten liegen. Mhm. Also zum Beispiel eine Verhaltensverweigerung im Sinne der Hausaufgaben. Kann man das lernen oder ist das Talent oder ist das Haltung?
Genau, du hast es eigentlich schon gesagt. Das geht, also Kommunikation ist ja dann quasi der Output, den wir leisten und wie wir in Verbindung treten. Und bevor wir das tun, ist es natürlich die Frage, welche Haltung habe ich? Ja, also eine innere Haltung zu entwickeln. Und Haltung besteht ja auch aus ganz vielen Aspekten. Also welche Erwartungen habe ich von anderen? Welche Denkmuster habe ich? Welche Beziehungsmuster kenne ich? Welche eigenen Themenbereiche habe ich? Das ist ja, also weißt du so gut wie ich, dass auch eben der Elternsein heißt, sich selbst zu entwickeln. Und so ist das ja auch in der Arbeit mit Kindern, dass wir immer wieder Erfahrungen auch mit uns selbst machen und da die Haltung einzunehmen, um dann auch in eine Kommunikation zu kommen. Also da ist Kommunikation, gehört ja zu uns. Natürlich gibt es bestimmte Methoden der Kommunikation. Mhm. Ja, und trotzdem ist es ja erstmal eine Haltung. Und die Haltung, die ich oft mit Eltern bespreche oder die ich auch verfolge, die hat auch nicht nur was mit Menschen zu tun, sondern auch mit einer Haltung zum Leben letztlich. Da geht es für mich um bestimmte Werte, ja, also dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Führungsrolle, für das, was wir wollen, für das, was unsere Aufgabe auch ist, also Verantwortung, dann geht es um eine Achtsamkeit miteinander, also wahrzunehmen, wo steht der andere gerade. Das ist nicht so einfach in einer Welt, wo sehr viel auf uns einströmt. Ja.
Kannst du das auch noch konkret machen? Wie könnte eine Situation aussehen, die erstmal eben diese Haltung nicht hat und dann, die sie dann versucht einzuüben?
Ja, das ist eben das Problem. Also wir können Haltung nicht einüben, sondern Haltung kann man nur verinnerlichen. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Erfahrung, ja, damit, dass ich in eine Haltung hineinwachse. Und ich kann gerne gleich auch noch mal was dazu sagen. Ich würde gerne einmal diesen Wertekompass, in dem ich mich so bewege und der mir wichtig ist, einmal vervollständigen. Also es ist Verantwortung, Achtsamkeit, Wertschätzung, Vertrauen, Miteinander und Dialog. Ja, und das alles führt sozusagen zu einer Form von Beziehung und Verbindung, wo eben eine Wertschätzung da ist, wo das Herz im Mittelpunkt steht, wo Kränkungen und Grenzüberschreitungen möglichst eben nicht stattfinden oder auch repariert werden können, ja. Während eben im Gegensatz dazu, und da kommen wir ja oft her, ne, wenn wir von Haltung sprechen, wir haben ja immer irgendwie eine Haltung. Die Frage ist, ob wir uns derer bewusst sind, ja. Und das, was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen eben aus einer Haltung kommen, wo es eben um Abwertung geht und um Bewertung, gerade auch im Schulsystem, ja, und wo es dann um Strafen geht und um Grenzüberschreitung und eher um Kontrolle und dann eben ein Gegeneinander entsteht und ein Monolog entsteht und dadurch sozusagen die Beziehung sehr starr wird und dann eben auch die Gefahr besteht, dass eben Grenzüberschreitungen stattfinden und die Beziehung belastet ist. Ja, also das sind sozusagen diese beiden Haltungen im Groben. Ja. Und Achtsamkeit meint jetzt auf ganz vielen Ebenen letztlich, ja. Also da kann man, das ist, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich das konkret fassen kann, weil Haltungsfragen ja auch fast ein bisschen abstrakt sind, ja. Aber ach, mit Achtsamkeit meine ich eben zu wissen, zum Beispiel, in welcher Entwicklungsphase sich gerade das Kind, mit dem ich zu tun habe, befindet. Und zwar mit allen Belastungen, die das Kind auch erlebt, ja, und da eben auch das zu berücksichtigen. Also das meint irgendwie Achtsamkeit. Und Achtsamkeit meint eben auch die Möglichkeit, in Perspektivwechsel zu gehen, nicht nur sich selbst zu sehen, zu sagen, in seiner eigenen Überforderung im Raum zu sein, sondern eben auch immer in der Schwingung zu bleiben und zu bemerken gerade, was ist eigentlich mit dem anderen los. Und das ist nicht so einfach, ja, weil wir einfach ja in einer Welt leben, die sehr schnelllebig ist und wo wir ja mit uns selbst schon nicht achtsam sind oft. Also wo fängt mein Stress an? Wie gehe ich in die Zusammenhänge rein? Ja, also Achtsamkeit meint nicht nur mit dem anderen achtsam zu sein, sondern fängt ja letztlich bei sich selbst an.
Ich habe das auch deshalb nachgefragt, weil ich da für mich wirklich diese Verinnerlichung miterlebt hat und die hatte auch mit einem Teil von deinem Buch zu tun, das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Aber ich sage es jetzt erstmal ohne die Fachbegriffe und du kannst dann gleich gerne dazukommen. Nur, dass man die Situation mal kennen oder nachvollziehen kann. Man ist in der Klasse und da ist ein Schüler oder eine Schülerin oder mehrere Schüler, die gehen einem tierisch auf den Keks. So, man hat sowieso schon sehr viel zu tun, man ist gestresst. Und kommt dann in eine Situation, dieses Verhalten vielleicht im schlechtesten Fall sogar noch intentional zu bewerten. Also im Sinne von, die machen das jetzt, weil sie mir persönlich auf den Keks gehen wollen. Die machen das jetzt, um mir, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, zu schaden. Mhm. Und ein Effekt kann dann sein, dass man, you name it, laut wird, die Schüler rausschickt, eine Sanktion ausspricht, wie auch immer. Ich bin generell kein Sanktionstyp als Lehrkraft, nie gewesen. Für mich war sozusagen eine Sanktion immer, ich sag mal, der Beweis meines eigenen Scheiterns, Klammer auf, das muss für andere nicht gelten. Das war nur für mich so, dass ich immer dachte, ich muss das anders, ich muss eine Atmosphäre haben, in der ich gar nicht erst zur Sanktion greife, Klammer zu. Und dann habe ich in deinem Buch eben von diesem Eisbergmodell gelesen und das hat für mich Folgendes gebracht, mir dieser eigenen Achtsamkeit mehr bewusst zu werden. Das ist wirklich so eine Verinnerlichung, das geht nicht sofort. Aber sozusagen einmal durchzuatmen, zu sagen, das ist jetzt ein Verhalten, das finde ich auch nicht gut, das kann man auch ansprechen, aber eben nicht in so eine Verkrampfung zu gehen, die letzten Endes dann auch so eine Konfliktspirale nach oben geht. Und aus diesem Grund, lange Vorrede, würde ich mich freuen, wenn du hier das Eisbergmodell nochmal ganz kurz beschreibst, denn da geht es ja explizit darum, auch nicht nur auf ein Verhalten zu reagieren, sondern wie bei einem Eisberg zu gucken, was da drunter liegt.
Ja, und bevor ich das jetzt mache, möchte ich nochmal sagen, dass es gar nicht so viel mehr Zeit braucht. Das ist häufig etwas, was ich höre, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern arbeite, dass erstmal so die Vorbehalte da sind. Ja, aber ich kann doch nicht immer gucken, was da jetzt für ein Gefühl dahinter liegt. Wir sind ja nicht in der Therapiestunde und so. Und was ich nur schon mal vorausschicken möchte, ist, dass es eine andere Perspektive ist. Und dass, wenn wir mit uns achtsam sind und mit dem anderen in eine Form von Perspektivwechsel gehen, dass es nur dass es andere Gedanken sind und dass wir anders in der Perspektive sind und etwas anderes sehen und deswegen auch anders handeln können, unter Umständen oder bewusster handeln können. Ja. Also im Grunde geht es darum, mit Gefühlen und mit Grundbedürfnissen zu arbeiten. Es gibt nicht so viele Gefühle. Es kann relativ schnell gehen, ein Grundgefühl sozusagen zu lokalisieren und zu erkennen über ein Verhalten. Und es gibt auch nicht so viele Grundbedürfnisse. Also es gibt schon viele Bedürfnisse, die wir haben, und viele zählen auch zu den Grundbedürfnissen. Aber so wie es bei den körperlichen Grundbedürfnissen, Essen, Schlafen, Trinken, als die wichtigsten Basisgrundbedürfnisse gibt, wenn das nicht oder über eine gewisse Zeit nicht erfüllt ist, dann ist die Gesundheit massiv eingeschränkt und es gibt auch im Verhalten dann bestimmte Dinge, die uns darauf aufmerksam machen, auch körperlich, ja. Also dann kommen wir in einen Mangel sozusagen. Und in dem seelisch-emotionalen Bereich sind das die Grundbedürfnisse, die Basisgrundbedürfnisse, Sicherheit, Verbindung und die Autonomie beziehungsweise die Selbstwirksamkeit. Ich finde das immer noch mal so schön, den Link dazu zu machen zu der Corona-Zeit. Um zu verstehen, wie maßgeblich all diese Grundbedürfnisse, Basisgrundbedürfnisse für uns sind, können wir uns nochmal klar machen, warum waren wir in der Corona-Zeit, mal unabhängig davon, dass wir auch individuell krank waren und Symptome hatten, aber warum war das so belastend? Weil wir massiv aus der Sicherheit rausgefallen sind. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Die ganze Welt war betroffen. Es gab Shutdowns. Das war im höchsten Maße beängstigend und für unsere Sicherheit einschränkend. Dann war die Verbindung eingeschränkt. Wir durften liebe Menschen nicht mehr treffen. Wir waren auf engem Raum zusammen. Ja? Und die Verbindung zu anderen Menschen, die wir dringend brauchen, ja, die war total eingeschränkt. Also da haben wir ja gemerkt, dass über diese 2 Jahre doch eine ganze Menge passiert ist, gerade in der Entwicklung auch von Kindern. Ja? Das wissen wir heute über Studien. Dann der dritte Bereich, Selbstwirksamkeit und Autonomie. Wir wussten nicht mehr, können wir unsere Jobs weitermachen. Auf einmal wurde eingeteilt in systemrelevant und nicht systemrelevant. Und wir waren zwar auch entschleunigt und viele haben das auch positiv sehen können, aber andere haben eben auch sich gar nicht mehr richtig gespürt. Wer bin ich eigentlich? Ne? Identität, das hat viel mit Identität zu tun, entscheiden zu können. Und dann wird uns gesagt, du darfst nicht rausgehen und du darfst nicht mehr arbeiten, du kannst nicht mehr arbeiten. Und da fühlen wir uns sehr eingeschränkt. Wir merken, das ist irgendwie, gibt's einen Widerstand in uns und wir geraten in so einen Mangel. Und wir werden wieder unsicher. Daran merkt man dann auch, dass diese 3 Basisgrundbedürfnisse auch miteinander korrespondieren. Die hängen ab voneinander. Ja. Also das sind ganz wichtige Basisgrundbedürfnisse, die alle Menschen haben und die in den unterschiedlichsten Bereichen auch von Kindern Relevanz hat. Also allein schon, dass Kinder in ein System gehen, alleine kann zu großer Unsicherheit führen, dass sie die Räume dort kennenlernen müssen, dass sie vielleicht in jeder Stunde einen anderen Raum haben, dass sie neue Lehrer kennenlernen und so weiter. Also es gibt ja eine Grundsicherheit im Leben, die, wenn es gut läuft, wir als Erwachsene irgendwie erreicht haben oder die Fähigkeit haben, sie uns immer wieder herzustellen. Ja, und das haben ja Kinder noch nicht. Ja, und diese Basisgrundbedürfnisse mit einzurechnen, das ist eine Grundlage. Und wenn wir in einen Mangel geraten, dann kommt ein Signal. Also dieses Signal heißt, ich fange an, mich zu ärgern, ich bekomme Angst. Also es sind jetzt die Gefühle, die da drüber liegen. Und da gibt's eben auch nicht so viele, ne? Angst, Wut, Schmerz, Trauer, Scham, Ekel. Ekel ist jetzt für unser Gespräch nicht so entscheidend, das nehme ich oft raus. Aber eben diese anderen Basisgrundbedürfnisse, die anderen Gefühle und eben Freude gehört ja auch mit dazu, ne? Als oft einziges, ja, positives Gefühl. Freude fühlt sich gut an in der Regel, während die anderen so ja negativ belegt sind, ne? Und diese Gefühle geben uns ein Signal auf etwas. Und wenn ich die Sicherheit verliere, Angst bekomme, dann ist auf der Eisbergspitze oben, du hast es schon angesprochen, das Verhalten eben zu sehen. Und das ist dann zu interpretieren. Also manche Kinder werden aggressiv, wenn sie Angst haben. Andere Kinder ziehen sich zurück, wenn sie Angst haben. Also ist das Verhalten, also das Verhaltensrepertoire von uns Menschen ist da sehr, sehr breit. Und das zu interpretieren ein Stück und das mit einzuweben sozusagen in unserer Haltung, dass wir wissen, das Kind will eigentlich kooperieren. Es kann aber gerade offensichtlich nicht, was jetzt nicht heißt, ich bin schuld oder ich muss irgendwas verändern, sondern es geht erstmal nur darum, das zu sehen und mit einzupreisen und eben tatsächlich zu gucken, welchen Gefühlsmix spüre ich denn dahinter? Und du hast jetzt Sachen angesprochen, ne? Du hast zum Beispiel gesagt, ja, ich sehe da irgendwie Schüler, die gehen mir auf den Keks. Ne? Damit bist du im Grunde schon als Lehrer in der Bewertung. Ne? Du sagst, es ist gut oder schlecht, es geht mir auf den Keks, es nervt mich. Und es lohnt sich, dahinter zu spüren, was genau für ein Gefühl hast du gerade. Ärgerst du dich? Und das ist ja ein Cocktail, das ist ja nicht ein Gefühl. Ärgerst du dich oder ist da vielleicht auch ein bisschen Angst dabei, gerade die Kontrolle zu verlieren oder vielleicht auch ein bisschen Scham, weil jetzt gerade irgendwie über dich gelacht wurde oder so, ne? Und das ein bisschen genauer zu lokalisieren und dann auch zur Seite zu stellen für den Moment und vielleicht dann später nochmal darauf zurückzukommen. Aber das eher erstmal zu bemerken, hilft, finde ich, oft als so diese Aussage, so, es geht mir auf den Keks. Also das ist vielleicht dann das, was auf der Eisbergspitze zu sehen ist, ne, dass du dann sagst, es nervt mich, ich will das weghaben. Aber was ist eigentlich gerade wirklich los? Das ist dann das, was wir in den Supervisionen oft besprechen, was, und dann sind es ja manchmal auch persönliche Themen. Und das Zweite ist, was eben passieren kann, ist, dass, ja, dass unter Umständen man ja mit einem oder auch mit mehreren Schülern in so eine Machtspirale reinkommt, ne? Also dass die Kinder und Jugendlichen sich hilflos fühlen und dann tatsächlich so diese Mechanismen, wie du mir, so ich dir, anwenden. Ne? Also wenn wir die Kinder vor die Tür schicken oder ihnen nicht zuhören, das höre ich immer wieder ganz massiv auch von Schülern in meiner Praxis, die dann eben erzählen, sie würden gerne erzählen, was eigentlich passiert ist. Sie haben irgendwo gespielt, der Ball wird weggenommen und so und dann wird überhaupt nicht diskutiert, sondern sie müssen irgendwie eine Sanktion, eine Strafarbeit machen oder sonst irgendwas und das finden sie unfair und das speichert Ärger und Wut. Und das führt dann dazu, dass in der nächsten Situation du das vielleicht abkriegst oder ein anderer Lehrer oder vielleicht auch der Lehrer, der sozusagen diese Sanktion verhängt hat.
Ich würde am Ende gerne noch auf etwas zu sprechen kommen, was du gerade schon angedeutet hast. Auch hier, du sprichst seit Jahren mit unterschiedlichsten Familien. Mir ist klar, dass du jetzt hier keine Top 100 präsentieren kannst. Aber wir haben über Hausaufgaben gesprochen. Wir haben über unfaire Sanktionen gesprochen und eben auch darüber, warum sie als unfair bewertet werden, wenn eben nur das Verhalten bewertet wird und nicht das Dahinterliegende. Gibt es sonst noch weitere Dinge, die in deinen Gesprächen immer wieder zum Vorschein kommen und die möglicherweise innerhalb der Schulen auch geändert werden könnten? Also ich sage jetzt geändert werden könnten, weil sowas wie die Stundenplanstruktur zu ändern ist schwer. Geht auch. Mhm. Aber es ist grundsätzlich natürlich einfacher, wenn das Individuum, wenn die Lehrkraft zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eine Verhaltensänderung macht. Mhm. Gibt es da was, wo du so sagen würdest, das ist ganz häufig, eigentlich müssten Schulen da vielleicht folgende Perspektive einnehmen?
Ja, also du hast jetzt so ganz viel gesagt. Ich will noch mal sagen, Du hast von unfairen Sanktionen gesprochen und von Autonomie gerade, ne? Da fällt mir jetzt zum Beispiel gerade eine Situation ein, die ich hier in Berlin erlebt habe vor nicht allzu langer Zeit, wo eben tatsächlich ein Kind nicht in die Pause gehen durfte über viele Tage. Und das ist eigentlich das, was ich nicht nachvollziehen kann, dass wir eigentlich so viel über die Entwicklung von Kindern wissen und dann eben mit Grundbedürfnissen sozusagen sanktionieren, ja, indem wir eine Autonomie, du sagst, der Raum in der Schule ist schon von wenig Autonomie geprägt, das stimmt. Ja, und trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, dass wir innerhalb dieser Struktur, du sprichst das ja auch an, die Möglichkeit haben, eben auch Entscheidungsspielräume zur Verfügung zu stellen, die jetzt nicht mit Verhalten einhergehen, ne? Also, sondern eher zu überlegen, dass da ist ja, geht ja auch das autonome Lernen und so weiter, geht ja auch in diese Richtung. Aber jemandem dann die Autonomie zu nehmen, also einem Kind in der Entwicklung, die Autonomie zu nehmen und zu sagen, du darfst jetzt in der Pause nicht rausgehen, du musst im Raum bleiben. Und da frage ich mich halt schon, was ist da eigentlich los? Also das muss ja dann, da muss ja ein persönliches Thema dann mit drin liegen. Ne? Das ist ja also schon sehr einschränkend. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ja, wir haben dann auch sehr gesprochen mit der Schule und so. Da war natürlich großer Ärger. Aber ich finde eben solche Grundbedürfnisse von Erholung und draußen sein und Bewegung müssen erfüllt sein. Bei allem Ärger, der vielleicht auch da ist und bei aller Schwierigkeit, die dann eben vielleicht auch das Kind hat. Aber das einfach in die Klasse zu setzen und Strafarbeit machen zu lassen, das ist einfach, da wirst du mir sicher zustimmen und viele andere auch, nicht die Lösung. Ja.
Wie gesagt, ich bin mittlerweile selber komplett von Strafarbeiten weggekommen. Ja. Also ich gebe keine Strafarbeiten mehr. Und nochmal, es soll keine Bewertung für diejenigen sein, die das machen. Aber für mich ist immer die Frage, was sozusagen eigentlich vorher passiert und inwiefern man das entweder durch sein eigenes Verhalten oder im Dialog verändern kann. Insofern ist der Wertekompass, den du gerade nochmal angesprochen hast, ganz, ganz praktisch auch für Lehrkräfte, weil diese Verantwortung, was du gesagt hast, Dialog, Vertrauen und was war das Letzte?
Wertschätzung, Achtsamkeit, Verantwortung.
Wertschätzung und Achtsamkeit, das sind alles Dinge, die, wenn man auf sie achtet, in der Klasse eine unglaubliche Atmosphärenveränderung erzeugen können. Mhm. Und dann hat man eine Situation, da kann dann auch mal jemand verhaltensmäßig aus dem Rahmen fallen. Mhm. Ne? Mhm. Also ich habe Jungs in der 7. Klasse, ich mag die total gerne, aber die sind gerade wirklich auf dem Sprung in die Pubertät.
Ja, schwierig.
Aber dann muss ich weder schreien noch sanktionieren, sondern ich erfinde jetzt einen Namen, ich sage
Max,
weißt du selbst jetzt, oder?
Ja.
Und dann sagt er, Blume, ja, okay, so. Ja. Und dann ist das kocht gar nicht so hoch, insofern.
Ja, und das hat eben was mit deiner Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen zu tun, ne? Also es geht ja letztlich um die Frage, missbrauchen wir unsere Macht, um den anderen klein zu machen und unseren Ärger da reinzupacken? Oder können wir in Verbindung irgendwie bleiben miteinander? Und mir geht's auch nicht darum, dass ich sage, das oder das darf nicht stattfinden. Also, ne, wenn wir einen Unterricht oder wenn ich eine Gruppe führe, und es gibt jemanden, der heute nicht an der Gruppe teilnehmen kann, warum auch immer, oder ich das Gefühl habe, das ist gerade schwierig und ich krieg's nicht integriert. Mir geht's nicht darum, dass auch nicht Schüler oder Schülerinnen den Klassenraum verlassen sollten oder dürfen, sondern mir geht's eher darum zu gucken, wie tun wir etwas. Also nicht so sehr was, sondern wie. Ne? Also in dem Moment, wo du sozusagen, du hast dich gerade so auch so entspannt, ne, und hast gesagt, oh Max, weißt du selber, ne, so, und da seid ihr beide irgendwie verbunden miteinander, ne, und da ist die Frage wirklich, in welchem Ton machst du das, ja, und wenn du das Gleiche machst und bist super genervt und sagst noch hinterher vielleicht, es ist echt super nervig mit dir, ne, dann weiß ich nicht, da ist schon die Beziehung wieder, ne, da, das kannst du zu ihm sagen, darf er gar nicht zu dir sagen, ne, so, also ja, also da ist wieder die Frage, ne, wo ist unsere Verantwortung?
Außer wenn die Beziehung gut ist, so Herr Blume, brauchen Sie einen Snickers
heute. Ja, genau. Ja.
Merken Sie selbst.
Also, du hast nochmal gefragt, gibt es irgendetwas, was Schule verändern könnte? Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass Reparatur betrieben wird. Es passiert, wenn Menschen viel zusammen sind auf einem Ort, passieren einfach Grenzüberschreitungen. Zwischen den Kindern passieren Grenzüberschreitungen, zwischen Kindern und Erwachsenen, das passiert einfach. Und die Frage ist zum einen, wie gehen wir damit um, und zum anderen aber auch, wie reparieren wir das wieder? Ja, also das erlebe ich auch eben oft, dass dann die Schulen, sage ich jetzt mal, oder in diesem System dann oft mit so Konventionen gearbeitet wird. Also Kinder sollen sich dann entschuldigen und sollen irgendwelche Briefe schreiben und ihr Verhalten einsehen und so und im Perspektivwechsel sein. Und das ist ja auch so ein bisschen in der GfK, in dem Ausschnitt, den du jetzt gezeigt hast, ne, dass die Kinder da sozusagen einen Perspektivwechsel füreinander entwickeln sollen. Und dafür muss man eben auch wissen, dass der Perspektivwechsel ein hochkomplexer Vorgang ist, kognitiv. Ja, also ich fühle ein Gefühl bei mir, was aber du eigentlich hast. Ja, und ich kenne es aus einem anderen Kontext, kann aber jetzt mitfühlen bei dir und sagen, bei dir entsteht dieses Gefühl, obwohl ich es gerade fühle, aber es ist deins und nicht meins. Ja, und da noch eine Reaktion da drauf. Also ich erlebe das. Also gerade auch GfK unter Kindern, ich will das jetzt gar nicht bewerten, GfK hat eine wunderbare Haltung und gleichzeitig fehlt mir oft da tatsächlich der Dialog und auch die Emotion. Also man darf auch wütend sein, man darf auch sagen, das hat mich geärgert, man darf auch mit der entsprechenden Energie da sein und man muss vor allen Dingen nicht immer gleich eine Lösung haben. Ja, wenn sich zwei gestritten haben, dann haben die sich unter Umständen gegenseitig gegens Schienbein getreten und es tut erstmal weh. Und ich kann nicht sagen, es ist alles gut und ich verstehe dich und jetzt gehen wir weiter im Tag, wenn mein Schienbein noch weh tut. Da braucht es manchmal einen Raum dafür und dann kann man die Dinge eben erst später klären. Und das Verständnis oder zu hören, dass der andere sich geärgert hat und worüber hat er sich geärgert, das ist eben nicht mit einer Konvention wegzumachen. Und wir sind nicht unter Erwachsenen, die sich einen Blumenstrauß bringen und Pralinen und sich die Hand reichen, sondern es geht ja, also Schule ist ja soziales Lernen, emotionales Lernen, auch darum zu verstehen, wie ist das eigentlich entstanden. Und auch das braucht nicht so viel zusätzliche Zeit, sondern also Dialog heißt für mich nicht, dass wir uns jetzt hinsetzen und ewig Konfliktgespräche führen, sondern dass die Kommunikation etwas Dialogisches hat. Also ne, ich habe das und das gesehen. Wie geht's dir damit? Manche Kinder reden lange, manche Kinder reden ganz kurz. Und ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast, auch dieses Dialogische, ne, Max, dann guckst du, lächelst, merkst du selbst. Ne, da ist ja ganz viel Dialogisches irgendwie mit dabei, weil du öffnest ja dann auch, ne, und dann kann Max auch was sagen. Ja, also das ist so das eine. Und das andere ist, dass ja, ich glaube, dass es sich lohnt, eben auch mit den Entwicklungsphasen zu beschäftigen von Kindern und zu verstehen, dass Kinder nicht über Verhalten zu regulieren sind, also dass wir nicht das Verhalten regulieren, sondern dass wir nochmal mehr das gesamte System Mensch, Kind, Entwicklung dahinter sehen und ja, da auch nochmal in eine andere Haltung zu kommen. Das kann aber nicht Schule insgesamt leisten, sondern das muss oder darf jeder für sich leisten. Ich kenne auch viele wunderbare Lehrer und Lehrerinnen, die mit sich selbst in der Arbeit sind und die das, ja, die eben auch unter diesem System, was du eben auch sagst, es gar nicht so einfach haben. Große Klassen, viele Mischungen dort, ja, und Gruppen zu führen ist eben nicht so einfach. Und umso wichtiger ist es letztlich auch, sich mit der Entwicklung auszukennen, das mit zu berücksichtigen, irgendwie in einen Dialog zu kommen, ja, der ja auch mit Ich-Botschaften zu tun hat, ja. Also ich ärgere mich, weil du so bist, wie du bist, fühle ich mich schlecht. Also du bist schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Ja. Also da sich mit Ich-Botschaften nochmal zu beschäftigen, auch da kann man schon ganz viel deeskalieren, wenn man eher von sich redet, als davon, dass der andere etwas tut, was einen selbst schlecht fühlen lässt. Dann gibt es ein ganz tolles Modell, das kennst du bestimmt auch von Schulz Thun, das Vier-Ohren-Modell. Ja. Also zu verstehen auch, dass Kinder häufig viel häufiger als wir glauben, auf der Selbstoffenbarungsebene kommunizieren. Also ne, wenn sie sich verweigern, sagen sie nicht, du bist doof, sondern sie sagen im Grunde, ich kann gerade nicht. Und das eben auch noch mal mehr zu in den Blick zu nehmen und plus dann eben auch noch mal wirklich sich klar zu machen, dass auch der Dialog ja von bestimmten Aspekten durchzogen ist, nämlich von Interesse, von Neugier, von Offenheit, von Zuwendung. Ne? Also das sind ja alles Dinge, die einen offenen und lösungsoffenen Dialog auch möglich machen. Und wir leben in einer Welt und die Schule erst recht, die braucht sofort Lösungen oder will sofort Lösungen. Und da, finde ich, kann man diesen Zwischenschritt machen und wirklich nochmal gucken, wie können wir Dinge reparieren, wie können wir miteinander sprechen und wenn es notwendig ist, dann habe ich schon immer auch Räume gefunden, auch mit Lehrerinnen und Lehrern, sich Zeit zu nehmen, auch vielleicht auch mal für längere Dialoge. Aber in der Regel braucht es gar nicht, sondern wie du sagst, es gibt eine Atmosphäre und innerhalb dieser Atmosphäre kann man dann die Dinge ganz anders ansprechen.
Eisbergmodell, Wertekompass, Schulz von Thun und zwei Bücher. Ich glaube, wir haben schon einiges für die Shownotes. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, war schon das wunderbare Schlusswort einer sehr konstruktiven Folge, für die ich mich sehr bedanke.
Ja, sehr, sehr gerne, Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.